Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine weiterhin eine gute Adventszeit. Wir haben heute Fortsetzung von Johannes 10. Ich hatte ja das letzte Mal erwähnt, dass der Hintergrund von der Rede Jesu, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, dass das das Chanukka-Fest der Juden ist, das am 25. Kislev, in diesem Jahr ist es der 25. Dezember, stattfindet für 8 Tage. Und dass es ein Kampf war um das Überleben und dass sie geschafft haben, Antiochos Epiphanes seine Armee zu besiegen, Jerusalem zu erobern und den Tempel wieder zu weihen. Und deswegen ist es so im Hintergrund. Es geht darum, schützt Gott sein Volk oder lässt es in der Welt untergehen? Und deswegen passt die Rede von Jesus dazu, dass er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kämpfe für meine Leute und wir werden heute einige erstaunliche Aussagen hören, die viele Christen so teilweise nicht wirklich bewusst kennen. Also die lesen das, aber die merken nicht die Tiefe dessen, was der Herr hier sagt. Wir machen weiter ab Vers 24. Die Juden nun stellten sich um ihn im Kreis und sagten, wie lange lässt du uns in Ungewissheit schweben? Das ist jetzt die Situation. Viele dieser Reden hat Jesus in großer Öffentlichkeit gehalten, also oft im Tempelgelände, an irgendeinem Ort im Tempel, in der Halle Salomos oder mal beim Opferkasten, wo man seine Kollekte einwirft. Und das war jetzt auch wieder so eine Situation. Und seit Kapitel 5, als er den Mann geheilt hat am Teich Bethesda am Sabbat, brodelt es bei seinen Feinden. Und schon da fing das an, dass sie dachten, den bringen wir um. Und in jedem Kapitel, sozusagen in jedem, was wir gelesen haben jetzt, Kapitel 6 nicht, da war in Galiläa, da war in Sicherheit, bei der Speisung der 5000, aber Kapitel 7, 8, 9, 10, in 11 wird es so weitergehen, da brodelt es so sehr und da kommen öfter Situationen, dass sie ihn umbringen wollen. Sogar schon, dass sie die Steine herbeiholen, um ihn durch Steinigung zu töten. Also so weit war das schon mehr als einmal. Und jetzt stellen sie sich im Kreis um ihn. Also sie sind wirklich die, stell dir vor, du hast Feinde. Und dann kommen die auf dich zu, nicht nur 2 oder 3, sondern 5, 10, 15, 20. Und die stellen dich so um dich rum und dann sagen, jetzt spuck's aus. Sag, bist du der Christus oder bist es nicht? Und die Idee ist natürlich sowieso, dass sie nicht glauben, dass das ist. Aber wenn er es sagt, wenn er es so sagt, dass man ihn gerichtlich verfolgen kann, wenn er sich hinstellt und sagt, ich bin der Messias, so dass man das vor Gericht mit Zeugen wiederholen kann, es sind jetzt ja 5, 10, 15, 20 Leute, die es hören würden, dann wäre sofort der Prozess. Und das, was Sie kennen aus dem Prozess, wo man ihn gefangen genommen hat und dann schließlich zum Tode verurteilt hat und Pilatus übergeben hat, das wäre dann sozusagen jetzt schon passiert. Das heißt, Jesus, allein schon, dass er überhaupt immer noch zum Fest kommt, dass er solche Feste besucht wie Chanukka und dass er im Tempel ist, ist Lebensgefahr, also menschlich gesehen. Er sieht das nicht so, weil er denkt, Gott ist allmächtig. Es gibt 12 Stunden am Tag. Wenn ich in den 12 Stunden des Tages da bin, kriegen die mich nicht. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dann kriegen sie mich. Und dann bringen sie mich um. Und er wusste sogar wie. Als er in Matthäus 16 auf das Petrusbekenntnis hin, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt, dass er leiden muss und anfängt zu lehren, dass er leiden muss, dass sie ihn verwerfen. Und dann sagt ja Petrus, das widerfahre dir ja nicht. Und dann sagt Jesus, Satan, geh weg von mir, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und dann sagt er, jeder, der mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Da sagt er sogar die Hinrichtungsart. Er wusste genau, er wird gekreuzigt. Und er sagt dann praktisch, jeder Gläubige muss bereit sein, sein Leben zu lassen für mich, wenn er mir nachfolgen will. Sozusagen nur zum Hintergrund. Jetzt stellt euch vor, Du wärst dabei. Du wärst einer der 12 Apostel. Du bist mit am Chanukka-Fest im Tempel und du hörst die Rede Jesu. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Da sagt er ja sogar, er ist bereit zu sterben. Er ist bereit, im Kampf für seine Schafe zu sterben. Und jetzt sozusagen umkreisen die Jesus und vielleicht dich auch, weil du auch da stehst. Und wie würdest du dich fühlen? Ja? Und was wäre die Antwort? Wenn du der Christus bist, dann sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in dem Namen meines Vaters, die legen Zeugnis über mich ab. Aber ihr glaubt deswegen nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden nicht verloren gehen, niemals, bis in Ewigkeit. Auch wird sie nicht irgendjemand rauben aus meiner Hand. Mein Vater, was er mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es rauben aus des Vaters Hand. Ich und der Vater, wir sind eins. Daraufhin hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn durch Steinigung zu töten. Also es ist wieder soweit. Könnt ihr euch die Dramatik vorstellen, ja? Und das geschieht ja nicht mit 20, 30 Leuten, sondern bei solchen Festen, da war dieser Tempelbezirk oben, nur die Priester durften in den Tempel gehen, aber es gab ja diese Vorhöfe, den Vorhof der Priester und dann den Vorhof der Männer, den Vorhof der Frauen, den Vorhof der Heiden und eben die Halle Salomos. Da oben konnten Tausende, da konnten zigtausende irgendwo konnten sich versammeln bei entsprechenden Festen. Da haben also keine Ahnung, wie stark das jetzt alles besucht war, was Jesus hier sagt. Aber die Leute, die ihn gerade zur Rede gestellt haben, die denken jetzt ist es soweit, jetzt haben wir ihn. Stell dir vor, du wärst einer der Feinde und du nimmst schon einen Stein. Und dann muss er sich fragen, wie steinigt man die Leute? Die Prozedur der Steinigung war normalerweise die, so, es wird beschrieben, wie man steinigt, dass man jemanden nimmt, dass man ihn am besten von oben, von einer Höhe runterschmeißt, dass er einige Meter fällt und da bricht man sich ja schon die Knochen. Und dann nimmt man Steine und schmeißt sie von der Höhe auf ihn. Wenn du dicken, fetten Stein nimmst und auf seinen Kopf schmeißt, dann kann man schon bewirken, dass er tot ist. Und die anderen machen das auch, sodass es eine kollektive Hinrichtung ist. Das war jetzt sozusagen, das zeichnete sich ab. Wenn Lukas in Nazareth sagt, dass sie Jesus steinigen wollten, nachdem er Jesaja 61, Vers 1 davor gelesen hat, der Geist des Herrn ist auf mir, darum, dass er mich gesalbt hat und so weiter. Und da heißt es ja, sie schießen ihn praktisch raus zum Abhang und da wollten sie runterstürzen. Das ist genau der Vorgang der Steinigung. Man sucht sich eine Stelle, wo man ihn runterstürzt und dann kann man Steine von oben mit Gewicht und Gravitationskraft auf den schmeißen und er ist am Ende normalerweise tot. Nur ich sage das nur, um die Dramatik zu schildern. Ja. Man konnte oben vom Tempelgelände, konnte man jemanden von oben runterstürzen, wenn man entsprechend an den Rand geht und dann kann man die Steine nehmen und ihn vollenden. Sein Tod. Und stellt euch mal den Kontrast her, du wärst Prediger und du wärst Pastor. Du verkündigst das reine Evangelium, du sagst, ich bin die Tür, du sagst, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, aber du weißt, am Ende dieser Predigt werde ich vielleicht umgebracht. Wie würdest du dich fühlen? Wie würde ich mich fühlen? Ja, das ist, aber wenn er umgebracht würde und er würde dadurch eben am Kreuz, dann wird er später umgebracht und er rettet tatsächlich die Schafe, stell dir mal vor, was ist das für eine Entschlossenheit? Was ist das auch für eine Liebe? Was ist das für ein Kampf für dich und mich, für deine Seele und meine Seele? Das ist unser Herr. Und das passt halt auch in die Advents- und Weihnachtszeit. Jeder, der die Weihnachtsgeschichte hört, weiß, egal ob es jetzt Lukas ist oder ob es Matthäus ist, er weiß, wie es weitergeht, also derjenige, der jetzt schon erfahrener Kirchenbesucher ist und Weihnachtsbesucher ist, der weiß, im Kirchenjahr kommt später Karfreitag und Ostern. Man weiß das schon, wenn man das kleine süße Baby sieht. in der Krippe. Und man weiß es auch hier. Aber jetzt hören wir uns das nochmal an. Praktisch sehen wir uns das nochmal an. Was sagt er hier? Also die Situation, dass er redet, ist lebensgefährlich. Er weiß das sozusagen menschlich gesehen. Er weiß, heute passiert es nicht, weil er weiß sogar, wann er weiß, als es dann soweit war, erkennt er im Geist prophetisch, jetzt ist es soweit. Das sagt er dann in späteren Kapiteln. Man hat hier die Antwort, ich habe es euch schon gesagt und getan, aber ihr glaubt nicht. Also sie sagen, sag es offen heraus, er hat es halt nicht offen gesagt, er hat es immer in Bildsprachen gesagt, so eine Aussage wie, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, das habe ich euch gesagt. Das bedeutet eigentlich, er identifiziert sich mit der Feuersäule, die 40 Jahre in der Wüste, dass Gott sie immer geführt hat, auch in der Nacht war es die Feuersäule. Und dann in Kapitel 10 jetzt hier, ich bin der gute Hirte, da sagt das auch. Wenn David, Psalm 23, sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann ist hier das Bildwort, Gott ist Hirte und wir Menschen sind seine Schafe. Und das war ein normales Bild im ganzen vorderen Orient für den König. Der Pharao konnte sich so nennen, der König von Ninive aus Syrien konnte sich so nennen und hat sich so genannt. Der König von Babylon hat sich so genannt. Das war ein normales Bild, dass der praktisch der Führer des Volkes so dasteht, der sagt, wo es lang geht. Und das schönste Bild, das alle verstanden war, der Hirte, der die Schafe ruft, das sind dann halt nicht 50 oder 100 oder 200 Schafe, das sind dann halt vielleicht 3 Millionen oder 2 Millionen oder 1 Million, je nachdem, wie groß das Ganze ist, oder ein paar hunderttausend, wenn es noch kleiner ist. Und deswegen, Jesus hat das schon mehrfach deutlich gesagt, aber sie haben es nie angenommen. Die Gläubigen haben es. Als der Petrus in Kapitel 6, Jesus stellt sich vor die 12 und sagt, wollt ihr auch gehen? Da sagt ja Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das war einer dieser Titel, die genau das meinten. Der Heilige Gottes, jetzt in der Version im Johannesevangelium, das ist der ganz besondere von Gott geheiligte, der Erlöser, der Christus, der Herr. Und ich habe es schon gesagt, sagt er, meine Werke im Namen des Vaters bezeugen es auch. Ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Die Werke bezeugen es auch. Ihr erinnert euch die Sache mit dem Blindgeborenen. Ne? Das war ja in Kapitel 8, am Ende von 8, wo er gesagt hatte, unter anderem, ehe Abraham ward, bin ich. Ich meine, wer kann so reden, ja? Abraham, das waren 2000 Jahre vorher. Und auch dort hat er klar impliziert in seiner bildhaften Sprache, ich bin Gott. Nicht nur ich bin Christus, ich bin Gott. Auch hier, wenn er sagt, der Vater und ich sind eins. Ja, deswegen wollen die auch steinigen. Die verstehen das. In Kapitel 5 schon, als er den Mann am Sabbat geheilt hat, da heißt es dann in Kapitel 5, Vers 16 und dann 18, das sind die zwei Gründe, warum sie zu dem Entschluss kamen, den bringen wir um, den müssen wir umbringen. Er hat am Sabbat geheilt, das haben sie ihm vorgeworfen und sie verstanden, das geht nicht, das macht man nicht. Jesus hat ja gelehrt, man kann am Sabbat Gutes tun. Soll man am Sabbat Menschenleben verderben oder soll man das retten? Und es gibt Situationen, wenn du dich nicht entscheidest fürs Retten, dann lässt du ihn sterben. Das sind halt ethische Konfliktsituationen. Wenn du Arzt bist und einer ist am Verbluten am Sabbat, und du tust nichts, dann lässt du seinen Tod zu und du bist indirekt ein Totschläger. Und da musst du dich entscheiden, arbeite ich jetzt oder nicht? Und wenn ich arbeite, rette ich ihn? Und für uns Christen ist das völlig normal. Für uns ist die Diskussion geschehen. Deswegen gehen unsere Ärzte und unsere Ärztinnen, unsere Krankenpfleger und Krankenpfleger gehen natürlich am, bei uns ist der Sonntag, gehen und helfen Menschen, pflegen sie und operieren sie auch so, dass sie retten. Für uns ist die Diskussion durch, aber das war damals nicht so klar. Es gab Situationen, da haben die Juden am Sabbat im Krieg nicht gekämpft und wurden niedergemetzelt. Ja. Und deswegen, diese Denke, für sie war seit Kapitel 5, weil Jesus sagt dann ja, als sie das kritisieren, sagt er, mein Vater wirket und ich wirke auch. Und da redet er praktisch göttlich. Wenn Gott nicht wirken würde, würde diese Welt in sich zusammenbrechen, zerfallen, was auch immer. Sie würde nicht existieren. In Hebräer 1 heißt es, Jesus ist derjenige, der die ganze Welt erhält, im Bestand erhält, durch sein kräftiges Wort. Das heißt, Gott arbeitet 24/7, ja. Und der Sohn Gottes arbeitet 24/7. Als er am Kreuz hing und die Nägel ihn ans Kreuz nagelten, durch seine Hände und durch seine Füße, ja. Die Kraft der Atome vom Stahl oder vom Eisen, diese Nägel, die hat er durch sein kräftiges Wort am Platz gehalten. Das ist sozusagen ein Paradox. Er hat nicht nur zugelassen, dass sie ihn umbrachten, er hat dem Metall die Kraft gegeben, dass es nicht sich aufgelöst hat. Gott kann per Gedanken jedes Elektron, Proton, jeden Quark up, Quark down, der beherrscht das. Und übrigens in der Quantentheorie ist man so weit, dass man das erkennt. Es ist ganz komisch, lest mal oder hört mal, was derjenige, der dafür auch einen Nobelpreis gekriegt hat, was der Zeilinger, was der dazu sagt. Da werden Grenzen auch der normalen alten Physik überschritten. Du siehst bei diesen Sachen nur sozusagen, du kannst die nur, die sehen immer genauso aus, das hängt vom Hingucker ab, wie die sind. Das heißt, es gibt den größten Mind Gott, der nur, muss praktisch nur hingucken oder sagen oder reden und dann verhält sich ein Atom so, wie es sich verhält. Und ansonsten ist es anders. Das ist irre. Da sind Grenzen der Erkennbarkeit auch in der Physik sind überschritten. Und da wird das mystisch. Nachweisbar. Mit Nobelpreis. Ja. Das heißt, als Jesus da sagte, mein Vater wirkt und ich auch, da haben sie begriffen, auch in Kapitel 5 schon, dass er sich selber Gott gleich machte, sagten sie. Wir würden sagen, er macht sich nicht Gott gleich. Weihnachten ist, Gott wird Mensch. Das ist das Wunder der Dreieinigkeit, dass die zweite Person der Trinität, dass Gott Mensch wurde und dass der Mensch Jesus Christus sowohl Gott als auch Mensch ist. Und hinsichtlich seiner Gottheit konnte man ihn nicht töten. Er wird hier sagen, ich habe Macht, mein Leben zu geben und habe Macht, es wieder zu nehmen. Kein Toter kann sich selber auferwecken, aber das sagt er hier. Wie in Kapitel 2, welches Zeichen tust du? Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn dann auf. Hinsichtlich seiner Menschheit konnte er sterben, er konnte gequält worden, fürchterlich gequält werden. Hinsichtlich seiner Gottheit, als Mensch kann er praktisch sein Leben opfern, er kann am Kreuz sterben, er kann sein Blut vergießen für uns, aber hinsichtlich seiner Gottheit kann ihn niemand töten. Niemand kann ihm die Macht nehmen, Tote aufzuerwecken. Und er wird sich selber vom Tod auferwecken. Das ist das Großartige. Und die Werke, die ich im Namen des Vaters tue, bezeugen es. Und die Werke werden sozusagen immer dramatischer im Johannesevangelium. Wasser zu Wein, das ist ja ein schönes Fest. Ja? 5000 Menschen würden, wenn sie nach Hause gehen und nichts zu essen kriegen, würden vielleicht einzelne von ihnen unterwegs verschmachten. Das heißt letztlich, da könnte jemand draufgehen bei. Und er gibt ihnen zu essen. Kapitel 6. Kapitel 8 hat man, 9 hat man den Blindgeborenen und sie wollen ihn, am Ende von 8 wollen sie ihn steinigen. Und dann geht er aus dem Tempelbereich raus, er wird verborgen oder er verbirgt sich selber, also ein göttliches Eingreifen verhindert die Steinigung und er geht von dort weg und dann sieht er den Blindgeborenen und heilt ihn. Und die Lästerung, ich bin das Licht der Welt mit Auslegung, ehe Abraham war, bin ich, wird jetzt belegt mit einem Machtwerk, das niemals vorher geschehen ist. Das heißt, die, Da war nicht nur die Steinigung verhindert, die Steinigung war ad absurdum geführt. Jesus hätte den Blindgeborenen nicht heilen können, wenn Gott der Vater durch ihn das nicht getan hätte. Das heißt, Gott stellt sich 100% hinter die Aussage, ehe Abraham ward, bin ich. Und das geht hier in Kapitel 10 weiter. Ja. Jetzt sagt er, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Gehen wir mal zurück. Ich habe es euch gesagt, also ihr glaubt nicht, ihr glaubt meinen Worten nicht. Ich habe die Werke getan, ihr glaubt meinen Werken nicht. Und dann sagt er, sozusagen erklärt er, warum sie nicht glauben. Er sagt, aber ihr glaubt deswegen nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Viele Christen würden predigen und sagen, warum bist du ein Schaf Christi? Ich habe mich bekehrt. Was würde Jesus dazu sagen? Du hast dich deswegen bekehrt, weil du mein Schaf bist. Merkt ihr, das ist andersrum. Versteht ihr? Wer Jesus Schaf ist und wer Jesus Schaf nicht ist, entscheidet nicht die Bekehrung des Menschen. Die Bekehrung des Menschen, dass er Jesus erkennt, dass blinde Augen sehen werden, ist eine Machttat Gottes, die wer tun kann? Allein Gott. Kapitel 6 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen. Es ziehe ihn denn der Vater. In Kapitel 6 sagt er, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Das ist dasselbe wie hier übrigens, dieselben Aussagen. Wie viel kommt zu Jesus? Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Merkt ihr, das ist wasserdicht. Ich sage nicht, dass ich das verstehe. Ich bin ein zeitlicher Mensch. Ich bin 1959 geboren. Ich kann Ewigkeit nicht denken. Aber als Prediger der Heiligen Schrift bin ich verpflichtet, alles zu predigen, was in der Bibel steht. Und das, Leute, steht in der Bibel, an dieser Stelle, an der wir heute stehen. Und darum predige ich das. Ich habe das Buch des Lebens nie in der Hand gehabt. Ich habe es nie gelesen. Ich kenne die Namen darin nicht. Aber ich weiß, es gibt dieses Buch. Und ich weiß, Jesus hat es gelesen. Und deswegen steht in Kapitel 6, dass Jesus bei jedem einzelnen Menschen, der ihm begegnete, wusste, ob er zu seinen Schafen gehörte oder nicht. Er wusste bei Judas Ischariot, er war von Gott angeregt, diese 12 zu erwählen. Aber er wusste, einer von euch ist ein Teufel. Und er hat ihn erwählt, weil geschrieben steht, wie er in Kapitel 13 sagen wird, der mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Er musste jemanden, der im engsten Kreis ist, der mit ihm die Hand in die Schüssel taucht, die Kräuterschüssel vom Passafest, wo die bitteren Kräuter waren, die das Leiden in Ägypten symbolisieren. Einer von ihnen musste so nah sein, dass er ihn nehmen und als Messer der Feinde in die Hände der Mörder überliefern konnte. Wer begreift das? Du? Ich? Nein. Warum? Ich kann es nicht. Ich muss es auch nicht. Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht von Ewigkeit wie Jesus. Ich war nicht im Himmel, bevor ich Mensch wurde. Ich habe das Buch des Lebens nicht gelesen. Aber was ist die Folge? Wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann haben wir ein Geheimnis. Und ein anderer Punkt ist ja, wir wissen die Zahlen nicht. Wir haben keine Statistiken. Wir wissen nicht, wie viele gerettet sind. Und es könnten sehr, sehr wenige sein und es könnten sehr, sehr viele sein. Und die Bibel sagt, es ist viel. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 folgend, dass Johannes prophetisch eine Schar sieht in weißen Kleidern mit Palmzweigen, die unzählbar groß ist. Kein Mensch kann sie zählen. Also es sind sehr, 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 sehr viele Schafe. Ihr glaubt deswegen nicht, weil nicht zu meinen Schafen gehört. Und jetzt sagt er über die Schafe, meine Schafe glauben mir, folgen vertrauensvoll bis zum Ziel. Und das ist so ganz easy, es ist ganz einfach. Da kann praktisch gar nichts schief gehen. Wenn man den einen Punkt schluckt, dass das Schafwerden nicht von dir und mir abhängt, sondern dass das Schafwerden, das ist, Gott nimmt das, was er will, und er überreicht das, was er will, dem Sohn, und der Sohn nimmt alles an, was der Vater ihm gibt, und er bringt alles ans Ziel, und für jeden Einzelnen von ihnen opfert er sich bis zum Vergießen seines Blutes. Er bekämpft jeden Wolf, jeden Löwen und jeden Bären, und er schlägt sie tot, wie David. Und er nimmt, David sagt dort übrigens, wenn er einen Löwen sah und der schnappte sich ein Schaf, dann musste man das nicht vorstellen, dass der Löwe das Schaf gleich frisst. Sondern er nimmt es zwischen seinen Maul, ohne es zu töten. Da hat man also ein ganzes, hat man in diesem riesen Löwenmaul ein Schaf, das sozusagen in Anführungsstrichen nicht sanft getragen wird, aber getragen wird, ohne zu sterben. Und er nimmt das Raubtier, nimmt in seiner Kraft dieses Lamm und trägt es dahin, und dann würde es zerbeißen und fressen. Das heißt, es war möglich, sozusagen, wenn es so gut ging, wie hier von David geschildert, dass David dem Löwen hinterhergeht, und der war sozusagen mit dem Schaf im Maul beschäftigt und konnte ihn mit seinen Tatzen töten, aber war ein Kämpfer. Und dann konnte er ihn am Bart packen und konnte ihn so totschlagen, dass er das Schaf immer noch lebendig aus dem Maul kriegte. Wow. Könnt ihr nachlesen. 1. Samuel. Und bei Jesus geht das anders. Er praktisch, der Feind nimmt Menschen, kriegt sie in seine Gewalt. Wer Sünde tut, der wird zum Sklaven der Sünde. Er ist versklavt, er ist in Ketten, er ist in einer finsteren Höhle. Er wird nie rauskommen. Und dann kommt Jesus, geht ans Kreuz, vergießt sein Blut und rettet alle Leute aus dem Gefängnis. In Matthäus 12 sagt er über die Sache, dass er in der Lage ist, diese Dämonen rauszuschmeißen, und die sagten ihm immer, sagten dann über ihn, er hat Beelzebul, den Obersten der unreinen Geister und Dämonen, und in der Kraft Beelzebuls schmeißt er die raus und sagt, das ist Quatsch. Das würde ja Bürgerkrieg in der Finsternis bedeuten, und dann wäre ja auch das Ende der Finsternis da. Wenn ich aber in der Kraft des Heiligen Geistes die Dämonen rausschmeiße, ja, dann ist das Reich Gottes da. Niemand kann in das Haus eines Starken gehen und es ausrauben, wenn er nicht den Starken zuvor binde. Dann kann er es ausrauben. Und das ist das, was Christus getan hat mit seinem heiligen Leben und dann auch mit seinem Opfer am Kreuz. Bis zum Kreuz hat er auch schon Dämonen rausgeschmissen, weil der Teufel ihn versucht hatte, und er hat die Prüfung bestanden. Also er sagt über die Schafe, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, ich gebe ihnen ewiges Leben. Also sagen hier, das ist völlig unkompliziert. Er ruft Matthäus, folge mir nach, der folgt. Er sagt Petrus, der hieß ja eigentlich Simon, Sohn des Jona, du wirst Petrus heißen. Er wusste schon von Anfang an, dass er am Ende sein Leben opfert, wie Johannes 21. Er wusste, dieser Mann wird scheitern und mich dreimal verleugnen. Und er wusste auch, dieser Mann wird später sein Leben opfern für Gott und wird Gott und mich so verherrlichen. Und er hat ihn als Felsenmann schon gesehen. Das ist das Tolle. Jesus sieht dich und mich in der Vollendung. Nicht in dem tausendmal Scheitern. Er sieht dich und mich schon als die, was er aus uns macht. Und er ist nicht nur ein Hirte, der Schafe führt und rettet, sondern er ist auch ein Bildner, der den Krug zu einem Krug der Herrlichkeit macht, zum edlen Gebrauch. Und er ist ein Töpfer. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nicht verloren gehen, niemals bis in Ewigkeit. Das habe ich praktisch so hier übersetzt. Sie werden nicht verloren, niemals bis in Ewigkeit. Warum mache ich das so? Es gibt eine Verneinung. Sie werden nicht verloren gehen, das wäre die schwächere Verneinung in Bezug auf die Zukunft. Und hier wird die stärkste Verneinung in Bezug auf die Zukunft gewählt. Von daher kann man übersetzen, sie werden niemals verloren gehen. Und ich habe mir gedacht, weil er dann noch dazu sagt, in Ewigkeit, ist es schön, wenn man sagt, sie werden nicht verloren gehen. Niemals. In Ewigkeit. Also es ist so stark formuliert, da ist der Deckel drauf. Ist das cool? Glaubt ihr, dass es so für euch gilt? Wie viel Halleluja könnt ihr dann singen? Das heißt nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Das heißt, wir wollen das machen, was Jesus sagt, dass wir machen. Das ist ja Teil vom Schafsein. Der sagt, hier geht's lang. Das Schaf sagt, okay. Sozusagen das Normale des Schafen beim Hirten ist, wenn der Hirte da ist und seine Stimme ertönt, halte ich mich zu ihm. Der redet, ich gehe hinterher. Das ist sozusagen, die Schafe sind halt ein bisschen dumm, ne? Die kennen den Weg selber, die wollen gar nicht selber gehen. Wenn der Schaf sagt, hier geht's lang, gehen die ihm nach. Das ist absichtlich so easy formuliert, dass jedes Kind es verstehen kann. Ihr und du und ich, wir wissen, es gibt verlorene Schafe. Aber hier wird erstmal das Normale geschildert. Das Verlorengehen der Schafe ist was Besonderes und die Ausnahmen. Normalerweise Tag aus, Tag ein bist du sicher. Und dann kann es Krisen in deinem Leben geben, wo jemand anders als Hirte versucht, dich von Jesus wegzuziehen. Das Wort Jesu zerredet und sagt, da sollte Gott das gesagt haben. Das sind dann Versuchungen und dann wird es kritisch. Aber selbst dort ist Jesus wachsam. Normalerweise ist es so, die Schafe hören und folgen. Ich kenne sie und sie folgen mir, ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden nicht verloren gehen, niemals bis in Ewigkeit. Und jetzt die Frage, dass Menschen denken, okay, normalerweise bin ich sicher, aber könnte jetzt diese Attacke kommen vom Wolf, Löwen, Bär, falscher Prophet, falscher Christus, Antichristus, was ist mit Offenbarung 13? Und da sagt Jesus, es gibt keine Größe der Welt, die auch nur ein Schaf aus meiner Hand reißen kann. Das gilt für den Sohn und für den Vater. Niemand wird sie rauben aus meiner oder des Vaters Hand. Was der Vater mir gegeben hat, ist größer als alles. Ich und der Vater, wir sind eins. Hier gibt es eine Variante, also in der alten Handschriften, 2., 3., 4. Jahrhundert folgende, Mittelalter. Die eine Variante ist, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, oder der Vater, was er mir gegeben hat, ist größer als alles. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir das mal genau angeguckt. Die Luther 2017 übersetzt so wie hier, was der Vater mir gegeben hat, ist größer als alles. Und ich würde dem zustimmen. Ich denke auch, das ist die wahrscheinlich ursprüngliche Fassung, weil wenn man zwei oder mehr Lesarten hat, ist eine gute Regel, die schwierige Lesart ist oft die ursprünglichere. Das heißt, die Tendenz, wenn jemand was geändert hat, ist eher, dass man etwas Schwieriges zum Leichteren ändert, als was Leichteres zum Schwierigen. Es ist leichter zu sagen, Gott ist größer als alles. Das ist normal. Und die Aussage, der Vater, was er mir gegeben hat, ist größer als alles, würde bedeuten, die Summe aller Auserwählten, praktisch die Kirche aus Israel und aus allen Nationen, diese unzählbare Schar, die Johannes in Offenbarung 7 sieht, das ist für ihn das größte Geschenk. Was für eine Aussage. Das heißt, die Erlösten, der Leib Christi aus Israel und allen Nationen, das ist wirklich, Jesus ist Bräutigam und er liebt die Braut. Für ihn ist diese Gabe Gottes, dass der Vater uns ihm gibt, der ist sozusagen richtig verknallt in seine Geliebte. Das himmlische Jerusalem als Braut des Lammes ist für ihn, es ist es wert. Dafür sterbe ich. Jakob hat 7 Jahre für seine Geliebte gearbeitet. Dann wurde aufs Ohr gehauen und musste nochmal 7 Jahre drauflegen für 2 Schwestern, ja. Und Jesus hat die Braut gesehen in ihrer Schönheit vom Hochzeitstag. Schon reingewaschen von allem Schmutz, verwandelt von allem Verkehrten, ans Ziel gebracht und jetzt ist Hochzeit und wir heiraten. Und mit diesem Bild vor Augen, ja, geht er ans Kreuz. Und weil sie so wertvoll ist, lässt er nicht zu, dass irgendjemand seiner Braut auch nur ein Haar krümmt. Ist das nicht wunderbar? Wow! Deswegen sagt er, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Kauft man nicht die Sperlinge zu dem und zehn Preis? Ihr seid viel mehr als die Sperlinge. Das heißt, die Gottes Allmacht kämpft. Und wenn die Versuchung kommt, Gibt es einen geistlichen Kampf und wer wird gewinnen? Dreimal darfst du raten. Und die erste Antwort muss richtig sein. Ich und der Vater sind eins. Niemand schafft das. Jesus antwortete ihnen, viele gute Wunderwerke habe ich euch erwiesen mit Hilfe des Vaters. Um welches Werkes willen von ihnen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, um eines gutes Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um einer Lästerung willen. Und zwar, dass du, obwohl du nur ein Mensch bist, dich selber zu Gott machst. Und ihr merkt, manche Leute denken, die Trinität gibt's nicht im NT. Die ist da. Die Sprache Jesu war glasklar. Sie haben ihn gedrungen. Sag, spuck's aus. Und er hat so deutlich geantwortet, dass sie wussten, der sieht sich selber als Gott, bitteschön. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nennt, das ist aus dem Psalm, wenn er jene Götter nennt, an welche das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht ungültig werden, dann möchte ich eine Fußnote erwähnen. Ihr wisst, dass ich an die Inspiration der Heiligen Schrift glaube. Ihr habt mich oft genug gehört. Ich glaube, dass die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testamentes, von Gottes Geist inspiriert ist. Das predige ich. Und das hat Jesus geglaubt. Er zitiert einfach einen Psalm, ein Vers, und er stellt einfach in den Raum und sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, die kann nicht ungültig gemacht werden. Und ich schäme mich dessen nicht. Was meint ihr, wie viele Leute denken, der hat nicht viel Verstand? Es macht mir null. Was meint ihr, wie oft ich Ärger gekriegt habe, weil ich beharrt habe auf Aussagen der Heiligen Schrift? Ich bin noch nicht so weit gekommen, dass er mich steinigen wollte. Aber manchmal hat mich einer dahin gewünscht, wo der Pfeffer wächst. Für mich aber ist das Tröstliche, merkt ihr, wie groß das Evangelium ist? Ich wäre ein Blödmann, wenn ich das wegmache. Wenn er jene Götter nennt, an welche das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht ungültig werden, wie könnt ihr dann in Bezug auf den, welchen der Vater geheiligt und die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst? Sozusagen, wenn Gott schon dort gezeigt hat, dass das Wort Elohim im Hebräischen auf andere angewandt werden kann, die dann, wo der Gott dann sagt, weil ihr so und so gehandelt habt, werdet ihr sterben wie Menschen, ja? Wenn das schon so, was könnt ihr euch, was erdreistet ihr euch eigentlich? Mich, den der Vater geheiligt hat für diesen Zweck, dass ich Hirte bin und Tür bin und dass alles an mir hängt. Wie erdreistet ihr euch, dass ihr mich anklagt, ich würde lästern? Man merkt, er kommt richtig, Jesus kommt richtig in Fahrt. Das gefällt mir auch. Ja. Und er kommt in Fahrt, dass er weiß, die könnten mich töten. Ja. Er wusste aber, heute ist noch nicht der Tag. Wenn ich meines Vaters Werke nicht tue, dann glaubt mir nicht länger. Aber wenn ich sie tue, selbst wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt den Werken. Dieser Blindgeborene von Kapitel 9 ist wirklich sehend geworden. Und wenn sie ihn jetzt verwerfen und wenn sie ihn jetzt kreuzigen, dann erleben sie halt, was sie erleben. Dass Jerusalem im Jahr 70 zerstört wird. Dass die Juden zerstreut werden in alle Welt. Und dass sie bis vor kurzem ohne Land waren. Und ohne Regierung. Was aber nicht bedeutet, dass Gott sie verworfen hätte, sondern er wird die Welt nicht ohne Israel vollenden. Und sie sind sein Volk und sie sind seine Auserwählten um der Väter willen. Dann glaubet den Werken, damit ihr zu der Erkenntnis gelangt und immer mehr erkennt, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin. Daraufhin versuchten sie wiederum, ihn festzunehmen. Aber er entzog sich ihrem Zugriff. Und das finde ich immer so lustig. Da steht wörtlich, er entzog sich ihrer Hand. Da fragt man sich nicht, die haben ihn doch gerade umringt. Wie schafft er das? Naja. Es ist fantastisch. Ja. Das haben wir jetzt schon angeguckt. Zusammenfassung von dem ganzen Kapitel 10. Jesus tritt als guter Hirte persönlich in unser Leben, macht sich mit uns bekannt, sodass wir ihn kennen. Und dann kennen wir seine Stimme und dann folgen wir ihm. Basta. Er ruft uns einzeln mit Namen und führt uns gemeinsam durch unser Leben ans Ziel. Mir gefällt das Einzeln mit Namen. Ich finde das so klasse. Wir folgen ihm, weil wir seine Stimme hören und erkennen. Wir gehen durch ihn als Tür aus der Sicherheit des Nachtquartiers heraus, finden Leben und Überfluss jeden Tag und werden wieder sicher zum Nachtquartier geführt. Also das ist das schöne Bild, dass jeder Tag ist mitten Tag mit Jesus. Das ist nicht schön. Wir glauben an den guten Hirten Jesus, weil der Vater uns alle zusammen zuerst ihm als seine Schafe übergeben hat. Diese Gabe der Kirche Gottes aus Israel und den Nationen an den Sohn ist die größte Gabe, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Die Schafe Jesu werden niemals verloren gehen, weil niemand sie aus seiner Hand noch aus der Hand des Vaters reißen kann. Der Vater und der Sohn sind eins. Amen. Halleluja.